Hallo und herzlich willkommen bei Burn for IT, deinem Podcast für Menschen und Themen in der IT, vom Data Center bis zur Cloud und vom Server bis zum Container. Wir brennen für IT. Mein Name ist Nicolas Frey und heute mit mir dabei Robert. Grüß dich.
Guten Abend, hallo.
Bei uns geht's heute um ein nicht technisches Thema.
Ja, ganz im Gegensatz zu unseren vorherigen.
Ganz genau, obwohl wir vielleicht bei Burn for IT schon die ein oder andere Folge zum Thema Herausforderung und Stress im Alltag gehabt haben, geht es heute nochmal so um eine neue Dimension, nämlich den nächsten Schritt zu gehen, die Maske abzulegen. Und dahinter steht vielleicht mehr Authentizität und Führungsstärke zu beweisen, aber wie sich das im Einzelnen verhält, das ist natürlich sehr individuell und wir wollen heute auch niemanden dazu zwingen, quasi die Maske abzulegen. Wir wollen eher das Thema so ein bisschen mit unserer Perspektive anreichern und auch die aktuelle Situation so ein bisschen beleuchten, weil ich denke, wir spüren alle so in der Gesellschaft, wir haben echt Herausforderungen. Also es sind psychologische Themen, sowas wie Burnout und Krankenstand ist natürlich auf dem Allzeithoch. Wir haben gesehen im Jahr 2025 mit fast 20 durchschnittlichen Krankheitstagen pro Beschäftigten sind wir da echt nicht gut unterwegs. Und oft sind natürlich die Ursache der Fehltagen irgendwo psychische Themen. Ja, so jetzt haben wir uns gedacht, wir sind schon länger in der IT und wir sehen ja, was da teilweise so los ist im Feld und merken halt auch, ja, okay, gut, was sind das jetzt für Konsequenzen? Wir haben natürlich einen Mega-Schaden in der Wirtschaft, aber das ist ja jetzt nicht nur ein finanzieller Schaden, sondern auch wir alle haben bald einen Schaden, genau. Und genau deswegen, also auch für die Arbeitgeber natürlich eine unglaubliche Belastung und die haben es natürlich auch nicht einfach in der jetzigen Zeit. Und bei unserem Gespräch vor einigen Wochen an einem schönen sonnigen Abend im 13 in Augsburg kam uns dann doch der Gedanke zu dem Thema Maske. Ja, wir sind in so vielen Situationen und verstellen uns, manchmal müssen uns verstellen, um die Sicherheit vielleicht zu wahren, um stark zu wirken, um kompetent zu wirken, was ja irgendwo Grundbedürfnisse sind. Und am Ende des Tages bewirken wir vielleicht das Gegenteil, wir kennen es, wir sind oft in Meetings und dann versucht man manchmal so die richtigen Worte zu finden und verstellt sich und wird dadurch verkrampft, aber am Ende des Tages bewirkt man genau das Gegenteil und die Themen wollen wir heute so ein bisschen kanalisieren und beleuchten, also eher so dieser philosophische Aspekt der Folge und Robert, du hast da auch schon einige Einblicke so aus deinem, ja, aus deiner Reise in der IT geteilt und vielleicht magst du mal so ein bisschen den Einstieg wagen und sagen, wie du das wahrnimmst in der Realität mit der Maske.
Ja, sehr gern. Also die Maske, jetzt hier mal als abstrakten Begriff, den wir verwenden, ist jetzt auch gar nichts, was jetzt nur für Führungskräfte oder so in Frage kommt oder nur hier auftaucht. Das fängt schon bei dem ganz einfachen Entwickler, wie ich es bin, war, auch in Zukunft sein werde an, wo es schon darum geht, mit dem Team zu arbeiten, mit Kollegen zu arbeiten, natürlich die Hierarchie hoch und runter. Überall dort, wo wir kommunizieren, mit anderen interagieren, überall da treffen wir auf sozialer Ebene auf andere Menschen. Und das ist immer so dieser Punkt, wo wir uns entscheiden können, nehmen wir die Maske, um uns sozusagen in eine Schutzhülle zu packen, weniger verletzlich zu sein und dieses Unantastbare zu haben. Mhm. Oder wollen wir ehrlich kommunizieren, offen sein und uns so austauschen, dass wir vielleicht etwas mehr auf die Worte achten müssen, was steckt so dazwischen. Ja, auch das ist in Ehrlichkeit immer mit drin, dass das auch unterschiedlich aufgenommen werden kann. Mhm. Aber bringt uns das vielleicht nicht weiter, weil wir eben nicht durch dieses, okay, ich habe jetzt von meinem Architekten einen Vorschlag bekommen, wie wir das umbauen können, aber das ist so in Worte verpackt, ich verstehe überhaupt nicht, was er haben will. Mhm. Und die Zeit und Arbeit überhaupt das so zu verpacken in Worte und auf der anderen Seite das wieder zu entpacken und zu wissen, was wollte mir das Gegenüber überhaupt sagen. Die Energie könnten wir viel besser nutzen, besser in Projekten, in Teams klarzukommen und dadurch auch Fehler vorherzusehen.
Willst du damit sagen, in der Situation hättest du jetzt keine beschönigenden Worte gesucht, um zu kommunizieren, dass du vielleicht noch ein bisschen mehr Erläuterung brauchst, dann vielleicht gesagt, jetzt kannst du es mir vielleicht bitte noch mal einfacher erklären. Ich bin neu hier und habe noch nicht so den Plan. Ist das so der Weg oder wie würdest du sagen?
Das ist der einfachste Weg, genau. Und da bin ich ganz ehrlich, ich habe jetzt vor mehr als einem halben Jahr einen neuen Job angefangen und bin auch erstmal, natürlich wusste ich, um was es geht, ja, was das Produkt ist, wo wir hinarbeiten, wurde dem Team vorgestellt, wunderbare Einarbeitung, aber egal wie groß und umfangreich eine Einarbeitung ist, es kommen immer Fragen auf. Die sind ganz individuell, wenn man andere Systeme hat, vielleicht andere Softwareversionen, dann funktioniert irgendwas nicht, ja, so Klassiker. Oder auch einfach, weil man Prozesse anders kennt und nicht weiß, wie man mit denen arbeiten soll oder wie man reinkommt oder wie das Vorgehen ist. Und da einfach ganz offen auch zu sagen, ich habe keine Ahnung, könntest du mir das nochmal erklären? Hilft wahnsinnig weiter, so nach diesem klassischen, man könnte 5 Stunden irgendwelche Dokumentationen auf Jira und Confluence durchsuchen oder du fragst einfach deinem Teamkollegen und in 5 Minuten oder bei einer Tasse Kaffee ist das geklärt und du weißt wesentlich mehr Bescheid als in jeder Doku.
Ja, und es ist auch so interessant, wie sympathisch das dann auf den Gegenüber auch wirken kann. Ich sage jetzt bloß mal aus meiner eigenen Erfahrung, ich hatte letztens eine Situation, da hat eine Kollegin sollte eine Aufgabe für mich erfüllen und dann hat sie in der E-Mail in einer kleinen Erläuterung noch geschrieben, dass sie es eh immer vergisst und jetzt schon mal darauf hinweist und selbst nochmal nachfragt, dass sie dann, weil sie weiß, das ist ihre Schwäche und hat mir das gleich mal so gesagt. Und ich so, wow, das war super ehrlich und einfach super sympathisch und ja, hey, nehme ich mit. Das ist jetzt vielleicht nicht deine Stärke, dich in diesem Microtask zu verfangen. Und ich weiß, du hast eher die emotionale Stärke und kannst Menschen ganz gut lesen. Also das wusste ich schon und dachte mir, hey,
damit weiß man, womit arbeite ich. Und wie muss ich mit Personen umgehen, beziehungsweise je nachdem, welche Stärken die Personen haben, weiß ich auch, welche Aufgaben kann ich abgeben oder auch um Hilfe fragen.
Wie häufig kannst du dann schon die Maske ablegen? Es gibt bestimmt auch Situationen, wo es dir manchmal noch schwerer fällt. Also ich meine, es ist ja nicht so ein 100%-Ding. Man wird nicht von heute auf morgen hier der 100%-ig Authentische und kann alles sagen, so wie es ist und kann dem Gegenüber auch das so sagen, dass es nicht böse nimmt, weil das ist, wie du gesagt hast, man braucht ja auch ein gewisses Fingerspitzengefühl. Aber wie leicht fällt dir das mittlerweile? Ist es leichter geworden? Wie ist da so die Tendenz?
Also mit der Zeit wird es auf jeden Fall leichter, auch weil man merkt, dass man von dem Gegenüber mehr Rückhalt und mehr Antwort bekommt und auch merkt, okay, das Verhältnis, mit dem man zusammenarbeitet, verstärkt sich dadurch. Und das ist ganz stark. Und durch vorherige Projekte, wo ich in verschiedensten Teams war, ist halt auffällig, gerade Teams, die offen kommunizieren, die auch mal sagen, oh, da bin ich schlecht drin, kann das jemand anderes machen oder mir helfen? Oder kann ich hier nochmal Hilfe bekommen? Können wir hier nochmal drüber reden, wie wir vielleicht die Aufgabe neu aufteilen? Man arbeitet zwar immer in Projekten, aber gerade die Teams, die dann auch auf so einer Ebene besser kommunizieren, haben auch länger danach Kontakt noch. Mhm. Und ich würde behaupten, wir sind in den Teams, die offen kommuniziert haben, deutlich schneller vorangekommen als in Projekten, wo man immer so ein bisschen Nebel hatte, in dem man operieren musste.
Ja, das ist interessant, weil man merkt ja auch in den letzten Jahren, speziell in den Unternehmen hier auch so einen Kulturwandel. Man geht öfters so Richtung Fehlerkultur. Man hört es zumindest. Es gibt Erfolgsgeschichten, wo das praktiziert wird. Man macht ein Postmortem, nachdem was Großes, Schlimmes passiert ist, ohne Fingerpointing, ohne jetzt auf einen Schuldigen zu zeigen, sondern man analysiert und versucht halt mal die Ursachen zu finden und sagt jetzt nicht hier, du bist der Überbringer der Botschaft, dich lynchen wir dich jetzt, sondern nee, wir versuchen das vielleicht eher mit einem Wachstumsmindset zu sehen und hey, lass uns doch an der Situation besser zu werden. Und das ist ja das, was du sagst, man in diesen Teams, man erzeugt vielleicht kurzfristig schlechtere Qualität oder zumindest, man zeigt, dass man auch schlechte Qualität geliefert hat, was andere vielleicht kaschieren. Und am Strich ist man vielleicht genauso schlecht, in Anführungsstrichen, aber man verbessert sich halt dadurch durch die offene Situation.
Und dadurch, dass es offen ist, wird man eben auch schneller darauf aufmerksam, dass vielleicht an einer Stelle was nicht so rund ist, dass irgendwas nachgebessert werden soll. Das sind gerade so Probleme, wo man dann feststellt, nehmen wir ein ganz kleines Beispiel, man will neue Funkgeräte holen, so um den Umstieg vom alten Funk auf Digitalfunk zu machen und hat schlecht kommuniziert und jetzt hat man so größere digitale Funkgeräte, die in größere kettenbetriebene Fahrzeuge eingebaut werden müssen und stellt fest, die sind 1-2 Zentimeter zu breit und passen jetzt in kein einziges dieser Fahrzeuge rein. Und das ist ein Fehler, der viel Geld gekostet hat, wo ich glaube auch ganz schlaue Menschen mitgearbeitet haben. Anders kommt man ja auch gar nicht in diese Runden mit rein, nehme ich jetzt schon immer mit an. Ja, ich saß ja auch schon in den ein oder anderen Behördenprojekten. Und das sind alles intelligente Menschen, aber einmal durch die Bürokratie, auf die kann man es einmal schieben, aber eben dadurch, dass man gerade dort viel mit Masken arbeitet, weil sich die eine Hälfte der Mitarbeiter nur selbstständig, in Anführungsstrichen nur, ja, Selbstständige sind klasse, war ich selber, aber Selbstständige sind, die ihr Gesicht zu wahren müssen, um die nächsten Aufträge zu bekommen, wird es schwierig, hier so offen zu sagen, ich habe hier einen Fehler gemacht, weil ich damit schnell aus dem Spiel bin. Und ja, Fehlerkultur nimmt zu, wird besser gelebt, wird auch sehr unterschiedlich gelebt. Und da muss ich auch ein bisschen davor warnen, dass man das jetzt nicht zu einem KPI macht, weil ich glaube, das ist schon im 19. Jahrhundert, gab es dann einen Philosophen, der das so schön gesagt hat, genau weiß ich es nicht mehr, aber so jede KPI, die man setzt, wird zu einem verdrehten Wert, mit dem man sein Ziel nicht mehr verfolgt.
Mhm. Ja. Ja, weil man vielleicht auch dann die einfachen KPIs priorisiert und eigentlich sollte man so dieses eine bolde Thema einfach priorisieren. Und da bringst du mich jetzt gerade noch auf was. Wir hatten es im Vorgespräch kurz angesprochen. Ich lese gern klassische Literatur, also richtig alte Sachen, so ist stoisch, antikes Rom. Und da kommt immer der Begriff Memento Mori. Also so, erinnere dich dran, du wirst sterben. So, wie dringlich könnte es sein? Also, was dringlicher gibt's ja nicht. Wir haben nur ein Leben, wir müssen es leben. Also wir sollten es leben, wir sollten es authentisch leben, weil mit Maske auf, am Ende des Tages, ich habe 500.000 Stunden. Wenn man das jetzt mal visualisiert, ich habe 500.000 Jetons. Jede Stunde kann ich auf irgendwas setzen, ja, auf einen Wert, den ich habe oder auch nicht. Wenn ich halt immer nur vermeintliche Werte vertrete, die gar nicht mein Ding sind, also die Maske, die ich aufsetze, dann bin ich am Ende des Lebens und dann sage ich jetzt, und das hört man oft, also hat man auch oft schon in Gesprächen mit Bekannten und gesagt, hier schon mal von der gehört, die Leute im Sterbebett begleitet. Ich weiß, es ist jetzt ein dramatisches Thema, aber es soll nur noch mal die Dringlichkeit darstellen. Die bereuen. Also man bereut dann, die Sachen nicht getan zu haben, die man hätte tun sollen. Und halt die Maske ist, denke ich, der Inbegriff der Thematik, den ersten Schritt zu gehen. Und wie gesagt, man macht es nicht immer, aber man sollte sich vielleicht darüber bewusst werden und auch, wenn man nur jetzt mal ein bisschen besser zuhört und weiß, der Gegenüber hat eine Maske auf und gibt ihm die Sicherheit, sie vielleicht mal abzulegen. Vielleicht ist das ja auch ein guter Ansatz. Darum da einfach die Dringlichkeit nochmal mit diesen Jetons. Ich finde das ein super, super Gedanken. Auch wenn es eine harte Kost ist. Ich weiß nicht, auf jeden wirkt das jetzt. Ich meine, das Sterblichsein ist schon eine schwierige. Das können wir Menschen gar nicht realisieren. Es ist, wenn man da mal ein bisschen drüber liest, das ist nicht so einfach, wie wir jetzt drüber reden. Das ist,
es kommt meistens sehr spät, ja. Deshalb auch so ein Punkt, um vielleicht mal die Maske abzulegen, um damit anzufangen. Und was viele bereuen, nicht getan zu haben, dankbar sein. Ja. Einfach mal einem Kollegen auch sagen, cool, was du gemacht hast. Cool, dass du hier mit dem Team bist. Danke, dass du hier an dem Ganzen mitwirkst.
Ja. Allein schon, wir alle gehen in der heutigen Zeit, das wird ja immer schneller und immer rasanter, die Extrameile. Und das ist halt auch so ein Thema, wo man mal Danke sagen soll, halt danke, dass du mit im Boot sitzt. Auch wenn für die kleinen Sachen auch selbst dankbar zu sein, da bin ich auch voll der Fan davon und ich verlerne es auch immer wieder oft. Aber daran erinnert zu werden, danke, Robert. Ist wieder super. Gut, ansonsten, ich glaube, das war's auch schon. Fast, oder? Genau. Eigentlich ist es jetzt nicht ein komplexes Thema. Es hat große Auswirkungen. Wir sind viel zu wenig aware. Und vielleicht auch ein Trend, der ja gerade, den wir kurz noch so als Bonus reinpacken können, ist ja so AI und hier die ganzen Themen, die da mitspielen, wie AI Slop und AI Fried Brain. Und eigentlich ist das ja auch, also AI Slop, das sind diese redundanten Artikel im Internet, die einfach null Mehrwert bieten und eigentlich der Inbegriff der digitalen Maske sind, würde ich jetzt fast mal sagen. Auch schwierig, oder? Wie siehst du gerade noch dieses Thema?
Ja, also da finde ich klasse, gerade wenn man LLMs anschaut, mit nennen wir es LOP oder man kann es auch ganz anders nennen, aber diese textgenerierenden Programme, die nach einem statistischen Modell ja vorgehen, egal welches man jetzt davon nimmt, ob es von Anthropic, Mistral oder irgendwas anderes ist, alle basieren ja auf einem stochastischen Modell. Welches Wort ist das nächste Wahrscheinliche? Und da gab es jetzt auch ganz spannende Studien, die eben analysiert haben, wie man menschlich geschriebenen Text von eben Large Language Model geschriebenen Text unterscheiden kann. Und man merkt sehr schnell, beziehungsweise auch in großen Studien hat man dann nachweisen können, dass bei diesen Large Language Models die Texte, die rauskommen, sehr strukturiert sind und einer sehr geraden Linie folgen, eben diesem, was ist das nächste wahrscheinliche Wort? Und wenn man da hingegen menschlich geschriebenen Text anschaut, dann ist er mal durcheinander, der ist wesentlich heterogener, da wird auch mal zwischen Punkten gesprungen und zwischen Themen wird auch mal gewechselt. Das heißt, man hat wesentlich mehr dieses Heterogene und mehr Abwechslung drin. Und das führt, wenn man viel Large Language Model Texte konsumiert und erstmal liest dazu, dass einem sehr schnell langweilig wird, weil das auch für das Gehirn absolut nicht zufriedenstellend ist. Und auf der anderen Seite, wenn man dann Autoren nimmt, die vor 2022 garantiert ohne diese Modelle geschrieben haben, das beflügelt einen wesentlich mehr. Also gerne einfach mal ausprobieren, sich von so einem LLM Text generieren lassen zu einem Thema und danach aus einer Fachzeitschrift, wo man weiß, das hat ein Autor wirklich geschrieben. Das sind zwei Welten. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig eben für die Maske, weil dadurch, dass viele jetzt LLMs verwenden, um E-Mails zu schreiben, genau das auch wiederkommt. Also diese Maske durch die LLM und man kann nicht mehr unterscheiden, woher kommt das jetzt, wer hat das geschrieben und eben so schön verpackt, dass man nicht mehr lesen kann, was eigentlich drin steht.
Schöner praktischer Tipp zum Schluss. Da ich regelmäßig auch ältere Bücher lese, komme ich immer in den Genuss und muss jetzt aber gerade noch mal denken, wie kein IT-Kontext. Ich muss jetzt fast meine PC-Games-Hardware von 2008 aus dem Keller holen und da noch mal reingucken, dass wir auch hier Burn for IT bleiben, ja. Herr Robert, vielen, vielen Dank für deine Ansicht und auch, ja, deine Ehrlichkeit, deine Maske, die du abgelegt hast. Und ich freue mich aufs nächste Mal.
Ja, immer gerne. Vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Ich freue mich, ihn bald zu hören.
Super, dann danke auch an alle Zuhörenden da draußen und lasst uns doch gerne einen Kommentar auf LinkedIn zur Folge, vielleicht wie ihr das Thema mit der Maske seht und ob ihr auch Fürsprecher oder, wie soll man sagen, Verfechter der Maske ablegen seid oder ob es vielleicht nicht so einfach ist. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Habt einen wunderschönen Tag.